Offenbarung Kapitel 2, Abvers 12. Wir werden es auch an die Wand projizieren. Und dem Engel der Gemeinde zu Pergamon schreibe: Das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst. Ich finde den Satz so tröstlich. Jesus weiß auch, wo wir gerade wohnen, in unserer augenblicklichen Situation. Ich weiß, wo du wohnst, da des Satans Thron ist, und hältst an meinem Namen und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein kleines wider dich. Ich finde das so schön, in der griechischen Übersetzung steht hier eine Winzigkeit. Eine Winzigkeit. Und deshalb habe ich meine Predigt auch überschrieben: Es sind die Kleinigkeiten. Aber ich habe ein kleines wider dich, dass du das selbst hast, die an der Lehre Biliams halten, welcher den Balak lehrte, zu verführen die Kinder Israel, dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiden halten. Tue Buße, wo aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und mit ihnen streiten durch das Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Auf dem Stein aber steht ein neuer Name geschrieben, welchen niemand kennt, als der ihn empfängt. Herr Jesus Christus, reinige du meine Lippen und meine Gedanken. Segne du, Herr, dein Wort. Ich will dir danken, dass du heute Morgen hier mitten unter uns bist. Und ich will dir danken, dass dein Heiliger Geist unsere Ohren und unsere Herzen öffnen kann. Amen. Ihr Lieben, ich möchte das vielleicht am Anfang auch nochmal klarstellen. Wenn wir die Send schreiben, predigen oder lesen, dann lesen wir einen Text aus der Offenbarung. Und für viele, gerade auch bei uns im evangelischen Raum, ist die Offenbarung so ein merkwürdiges, nicht durchschaubares Buch. Und ich kann euch nur eins sagen: Die Offenbarung ist ein Trostbuch und kein Buch mit sieben Siegeln. Das Einzige, was wir oft vergessen, ist, wir müssen uns mit der Offenbarung beschäftigen. Wir müssen versuchen, die Zusammenhänge zusammenzubekommen. Was heißt das, wenn wir heute über die Lehre Biliams sprechen? Das war doch im Alten Testament. Oder die Nikolaiden, was bedeutet das eigentlich? Deshalb kann ich euch einfach Mut machen: Lest in der Offenbarung, gerade in unserer jetzigen Zeit. Es wird uns so vieles gesagt, was auch auf die Gemeinden zukommt. Und das, was wir hier in Offenbarung Kapitel 2 und 3 lesen über die Sendschreiben, das ist direkt an Gemeinden gerichtet. Das waren sieben Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und diese Gemeinden waren alle etwa um die 50 Kilometer auseinander. Und das heißt, die Offenbarung war ein Rundschreiben vom Johannes und direkt das Wort Jesu an den Seher Johannes. Und deshalb ist es mir so wichtig, wenn wir die Offenbarung hören, dann hören wir Jesus. Und wir hören, wie Jesus aus dem Himmel herabredet und sozusagen den Überblick hat. Jesus überschaut die Gemeinden. Und ist das nicht tröstlich? Jesus hat den Überblick über unsere Stadtmission. Und er schaut hinein in unsere Gemeinden und er schaut hinein in unsere Herzen. Und er sagt dieser Gemeinde in Pergamon, ich weiß, wo du wohnst. Und dann sagt er, ich habe eine Kleinigkeit wider dich. Jetzt kann man sich ja mal fragen, was sind Kleinigkeiten? Ihr habt es ja vielleicht in der Zeitung mitbekommen, der FC Bayern München sollte, glaube ich, Donnerstagnacht, was weiß ich, um 12 Uhr von Berlin nach Katar fliegen, so viel wie ich weiß. Und sie waren 3 Minuten nach 12 im Flugzeug. Das ist doch eine Kleinigkeit, oder? 3 Minuten ist doch eine Kleinigkeit. Und was hat man gemacht? Man hat sie nicht starten lassen. Weil für die Luftsicherheit und für das Luftfahrtamt sind 3 Minuten eine Ewigkeit. Und der FC Bayern ist nicht so relevant, dass man sagt, und die müssen unbedingt jetzt starten. Versteht ihr? Allein schon die Interpretation der Kleinigkeit. Für die einen ist eine Kleinigkeit nur 3 Minuten. Und für die anderen sind 3 Minuten zu viel, um zu sagen, und ihr startet noch. Ich finde das ein gutes Bild. Ich will nicht wissen, was in diesem Flugzeug abgegangen ist. Wir kennen ja die Präsidenten und die Obersten dieses Clubs. Ich weiß nicht, was in dem Flugzeug abgegangen ist. Aber ich weiß eins. Da haben einige Wort gehalten und haben gesagt, nein, das ist zu spät. Und wenn es nur 3 Minuten sind. Und jetzt könnten einige von uns sagen, ach, seid ihr aber kleinlich. So ist es. Wenn wir heute das Sendschreiben an Pergamon ein wenig uns anschauen, dann ist es wie so ein kleiner Check-up. Jesus schaut vom Himmel herab und er schaut in unsere Herzen hinein. Und ich könnte jetzt auch sagen, Jesus setzt sich jetzt auch in unserem Gottesdienst oder bei dir zu Hause, setzt sich mal neben dich aufs Sofa oder auf die Bank oder an den Küchentisch oder hier auf die Stühle und sagt, du, wollen wir doch mal so einen kleinen Check-up gemeinsam machen. Wollen wir doch mal schauen, wie es dir geht und wo du vielleicht umkehren könntest oder mal ganz neu eine Diagnose erfährst. Jesus sitzt neben uns. Und ich könnte es jetzt auch noch anders sagen, der Heilige Geist wohnt in uns. Und vielleicht erfüllt sich ja das, was im Wochenspruch steht, heute. Heute, wenn du Gottes Stimme hörst, verstock doch dein Herz nicht. Gib es Jesus. Jesus, er redet vom Himmel, und seine Vorsorge für die Gemeinde in Pergamon heißt, wer Ohren hat, der höre, was der Herr den Gemeinden sagt. Und die Diagnose heißt, ich habe wider dich. Also, ich kenne dein Krankheitsbild. Ich weiß, wo der Tumor wächst. Ich sehe tiefer und ich sehe weiter. Ich weiß, wo du geistlich krank bist. Und jetzt könnte ich weitermachen. Die Operationsmethode von Jesus könnte jetzt heißen, tue Buße. Kehre um. Verändere deinen Standpunkt. Schau in eine andere Richtung oder schau zu mir. Und die Ermutigung, die Jesus in unserem Sendschreiben gibt, die Ermutigung heißt, und du hältst an meinem Namen fest. Das war übrigens gar nicht so einfach in Pergamon. Wir lesen in Pergamon von dem Antipas. Das ist der Gemeindeleiter. Und das ist der erste, von dem wir wissen, dass er in einer intakten Gemeinde, es waren meistens Synagogengemeinden, dass er in einer intakten Gemeinde Märtyrer um Jesus willen wurde. Antipas. Er wurde getötet da, wo der Satan wohnt. So sagt es hier die Offenbarung, Kapitel 2. Ich habe am Anfang gesagt, die Offenbarung ist ein Trostbuch. Warum? Im Vers 17 lesen wir, dem Überwinder werde ich vom verborgenen Manna geben und werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein steht ein neuer Name und den niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt. Ihr Lieben, was für eine Hoffnung haben wir? Was für eine Perspektive haben wir? Und was für eine Aussicht haben wir? Aber vielleicht muss man das auch einmal sagen, wenn wir die Sendschreiben lesen, dann lesen wir von verschiedenen Gemeinden und verschiedenen Gemeindesituationen und von verschiedenen Betroffenen. Aber Jesus sagt immer, alle sollen umkehren. Es betrifft den ganzen Leib. Und in unserem Sendschreiben heute sind es lehrmäßige Fragen und Verführungsfragen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es sind die Kleinigkeiten. Und ich hatte am Anfang dieses Beispiel erwähnt, es geht um eine Diagnose, es geht um den Arzt. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, es sind die Kleinigkeiten, die zum Crash führen. Ich nenne einmal ein Thema Bluthochdruck. Wir alle wissen, dass das nicht gut ist. Und wir alle kennen in etwa den Wert, den man einhalten sollte. Und wir alle wissen in etwa, dass wir vernünftig essen sollen, dass wir vernünftig Ausdauersport betreiben sollen, dass wir vernünftig leben sollen. Und wir sagen ganz oft, ach, 160 oder 180, das geht ja einigermaßen noch. Und wir wissen, dass es zu viel ist. Und was tun wir dagegen? Ganz, ganz lange nichts. Und das ist unser Problem. Jesus stellt in unserem Sendschreiben die Diagnose und er sagt, kehrt um. Dann kann ich euch vom verborgenen Manna geben. Dann kann ich euch den weißen Stein aushändigen. Aber wir leben unser Leben so, wie wir es eben gewohnt sind. Wir haben draußen im Foyer immer noch die Aha-Tafel stehen. Sieht die noch einer von uns? Viele gehen einfach vorbei. Das ist Gewohnheit. Wir sehen es schon gar nicht mehr. Und trotzdem steht sie da draußen. Jesus, der Arzt, ist unterwegs. Und Jesus will uns sagen, ich will dich heute weiden. Ich will dem Kranken in dir, in uns heute begegnen. Ich will dich gesund machen und zum frischen Wasser führen. Und Jesus, er geht heute durch die Reihen und er bleibt stehen und er fragt dich, weißt du, wo du wohnst? Weißt du, wo du wohnst? Und jetzt müssen wir einmal uns vorstellen, Pergamon. Wir kennen Pergamon übrigens sehr gut. Wir haben uns halb Pergamon nach Berlin geholt, den Pergamon-Tempel. Ja, einen dieser Tempel, der steht in Berlin. Pergamon war das kulturelle Zentrum in dieser Region. Pergamon war Tempelkult pur. In Pergamon wurde die Kaiserverehrung auf höchstem Niveau betrieben. Pergamon war Wirtschaftsmetropole der damaligen Zeit. In Pergamon wurde das Pergamentpapier erfunden, daher auch der Name Pergamentpapier. Und Pergamon war einer der Standorte der neuen christlichen Gemeinden, die mit ganz viel jüdischem Hintergrund, also Synagogengemeinden, waren. In Pergamon gab es die sogenannte königliche Residenz, Wohnsitz des Statthalters von Rom, also Kaiserkult nach Rom. Es gab eine der berühmtesten Bibliotheken, also philosophisches Denken. Es gab einen riesigen Zeus-Altar. Es gab die Schlangenheilkunde Asklepios. Und man nannte diesen Asklepios Asklepios Soter. Von Asklepios kommt die Rettung. Soter ist der Retter. Ich fand es sehr schön, Fritz Grünzweig sagt in seiner Auslegung, Pergamon ist das Lourdes des Altertums. Da ist man hingepilgert, da hat man sich alles Mögliche reingezogen und die Gemeinde in Pergamon hatte genau mit diesen Geistesströmungen zu kämpfen. Der Thron des Satans. So kann man wirklich die ganze Stadt bezeichnen. Der Thron des Satans. Pergamon war ein politischer, ein religiöser, ein esoterischer und ein okkulter Brennpunkt. Da wohnt die Gemeinde. Und in dieser Situation sagt Jesus über den Seher Johannes, ich habe eine Kleinigkeit gegen dich. Aber ich habe es ja am Anfang gesagt, die Offenbarung ist ein Trostbuch. Was sagt Jesus der Gemeinde in Pergamon? Und du hältst an meinem Namen fest. Was stellt Jesus dem Thron Satans gegenüber? Den Namen Jesus. Was stellt Jesus der Macht Satans gegenüber? Das Wort Gottes. Was stellt Jesus dem Einfluss des Satans gegenüber? Das Bekenntnis zu ihm. Und ihr Lieben, unterschätzen wir das nicht. Das hat dem Antipas das Leben gekostet. Es war eine passive Behandlungsmethode, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Es war die Behandlungsmethode durch das Wort, durch den Namen Jesu und des Glaubens. Ihr Lieben, Jesus schlägt nicht mit dem Schwert drein, sondern er trennt mit dem Schwert, und zwar mit dem Schwert seines Mundes. Jesus schlägt nicht mit dem Schwert drein, sondern er erklärt das Schwert. Es hat zwei scharfe Klingen, zwei scharfe Seiten. Mit der einen Klingenseite trennt Jesus alle Vermischung, alle Irrlehre und alle Verdunklungsversuche in der Gemeinde. Das trennt er. Und er sagt, das muss abgeschnitten werden. Das muss beiseite gelegt werden, das muss auf den Altar gelegt werden. Das ist die eine Seite, die an die Gemeinde gerichtet ist. So tun und Buße, wo aber nicht, sagt Jesus im Vers 16, so werde ich bald über euch kommen und mit ihnen, also nicht mit allen, mit denen, die es betrifft, Krieg führen. Mit dem Schwert meines Mundes. Ihr Lieben, hier ging es um Abgrenzung zur Lehre Bileams und zur Lehre der Nikolaiten. Mit der anderen scharfen Schwertseite wird Jesus den Satan besiegen, der über Lehrfragen die Gemeinde zerstört. Und das Schwert des Wortes Gottes bringt Hilfe und Leben. Es bringt aber auch Gericht und Tod. Jesus ist in Pergamon Richter und Retter. Und er will genau in dieser Gemeinde zeigen, wer er ist. Und sein Gerichtswort, das nennt er ganz deutlich, ist scharf und spitz. Und sein Operationswerkzeug dringt an unsere Seele, an unser Gewissen und an unseren Glauben und nicht nur an irgendwelche Organe. Und trotz satanischem Einfluss, trotz Martyrium hält die Gemeinde an Jesus fest und hältst an meinem Namen fest. Ihr Lieben, es ist damals wie heute dasselbe. Wäre die Gemeinde in Pergamon tolerant gewesen allen Einflüssen gegenüber, allen auch okkulten Einflüssen gegenüber, keiner in Pergamon hätte sich an diesen Christen gestört. Keiner. Es hätte auch keinem einzigen das Leben gekostet. Aber am Namen Jesus scheiden sich die Geister. Dass man sich zu Jesus bekennt, wird in Pergamon nicht verziehen. Und ihr Lieben, auch heute erlaubt man es uns, zu einer Kirche zu gehören, Gottesdienste zu besuchen, religiös zu sein. Aber sobald es um den Namen Jesu geht, erleben wir Grenzen. Ich habe das kürzlich mal im Krankenhaus erlebt. Ich habe jemanden besucht im Krankenhaus. Und ich halte es in der Regel so, dass ich zum Schluss ein Gebet spreche. Und meistens sind ein, zwei Leute noch im Zimmer, manchmal einer nur. Und dann hatte ich mich vorgestellt und habe gesagt, ich bin der Pastor Müller von der Stadtmission. Ach, das ist ja toll, der Pfarrer kommt mal vorbei und so. Und zum Schluss habe ich dann gesagt, ich möchte noch ein Gebet sprechen. Nein. Ich sage, ich möchte aber mit dem Betreffenden noch ein Gebet sprechen. Ja, dann gehe ich raus. Das ist jetzt keine Wertung, das war einfach so. Sobald es ernst wurde und ich mit Jesus gesprochen habe, wollte man das nicht mehr hören. Dass ich anwesend war, das war eigentlich ganz okay. Aber sobald es um Jesus geht, wird schwierig. Und was sagt Jesus? Was sagt Jesus dieser Gemeinde? Und du hältst an meinem Namen fest. Ihr Lieben, Jesus ist unser Schicksal, das stimmt wirklich. Jesus ist auch unsere Entscheidung. Und in keinem anderen Namen ist das Heil, das wissen wir. Aber wissen wir auch, was Jesus gesagt hat? Ihr werdet gehasst werden von jedermann, um meines Namens willen. In Matthäus 10 und in Matthäus 24, alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Jesus, der Arzt, geht durch die Reihen. Jesus, der Hirte, ist bei uns, um Gemeinde zu ermutigen und Gemeinde zu motivieren. Er sagt die Wahrheit, er sorgt für Klarheit und er nennt die Dinge beim Namen. Du hältst an meinem Namen fest. Du hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Antipas, mein treuer Zeuge, ich habe eine Kleinigkeit wider dich, die Lehre Bileams gefährde dich, die Lehre der Nikolaiden gefährde dich, tue Buße, wenn nicht, dann werde ich über dich kommen. Jesus stellt nicht nur die Diagnose, sondern er kennt auch diese kleinen Schrauben, die gestellt werden müssen. Ich möchte nochmal sagen, was ist denn die Lehre der Nikolaiden und die Lehre Bileams? Es ist wie so ein Röntgenbild. Bei der Lehre der Nikolaiden ging es darum, dass der Seher Bileam den Balak verführt und er sollte Götzenopferfleisch, also eine kultische Mahlzeit, mitessen. Und er wird aufgerufen und er wird dazu hin motiviert zu sagen, okay, und wir essen dieses Götzenopferfleisch mit. Lest es einmal nach in 4. Mose 25, Vers 31. Es ging nur um eine kultige Mahlzeit, um eine Kleinigkeit. Es ging um ein bisschen Götzenopferfleisch. Es war eine Kleinigkeit, aber es war Sünde für Israel. Und die Lehre der Nikolaiden war letztlich die, dass man im sexuellen Bereich alles tolerierte, was nur zu tolerieren gab. Und auch dagegen spricht sich Jesus aus. Das heißt, es waren zwei Dinge in dieser Gemeinde, die von der Ethik her kamen. Und was sagt Jesus? Kehre um. Tue Buße und kehre um. Ihr Lieben, was heißt das für uns? Wir müssen uns die Frage stellen, wollen wir diesen weißen Stein? Und diesen weißen Stein erhalten wir dann, wenn wir vor Jesus stehen und da steht ein Name drauf, ein neuer Name. Wir wissen nicht, was für ein Name. Aber auf diesem weißen Stein steht ein neuer Name. Wir wollen doch gerecht vor Jesus stehen. Ich wünsche uns, dass wir von diesem verborgenen Manna, was in diesem Sendschreiben uns gesagt wird, dass wir dadurch versorgt werden. Und zwar direkt von Gott. Und dass wir diesen weißen Stein einmal erhalten, den Stein vor Jesus, damit wir eingehen können zu ihm in die Herrlichkeit. Amen.